Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen neuen Tag und den neuen Morgen, den du uns schenkst. Ich danke dir, dass wir hier zusammen sein können, um Gottesdienst zu feiern, zu deiner Ehre. Ich danke dir, dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen, dass du hineinsprechen willst in unser Leben und unseren Alltag. Danke, Herr, dass du es bist, der unser Leben verändern kann. Und so bitte ich dich, dass du mich gebrauchst als dein Werkzeug, dass du mir deine Vollmacht schenkst und deine Worte in meinen Mund legst, Herr, dass alles, was heute Morgen hier verkündigt wird, dazu dient, dass dein Name groß gemacht wird. Danke dafür in deinem Jesu Namen. Amen. Manche hier haben bereits ein Haus gebaut oder doch zumindest dabei mitgeholfen. Allerdings vermute ich ganz stark, dass sich noch nie jemand dabei gegen einen Angriff von außen verteidigen oder zumindest wappnen musste. Ich gehe davon aus, dass nie jemand erlebt hat, dass plötzlich Mitarbeiter des Bauamts auf die Baustelle gestürmt sind und die Mauern wieder eingerissen haben oder den Keller geflutet. Das passiert doch nicht, oder? Nun, heute Morgen werden wir uns einer biblischen Geschichte widmen, in der wir genau darauf stoßen, dass Menschen, die etwas aufbauen, wir werden gleich hören, was sie aufbauen, sich währenddessen gegen einen Angriff von Feinden wappnen müssen. Hören wir einmal hin. Ich lese aus dem alttestamentlichen Buch Nehemia. Nehemia Kapitel 1, zunächst die Verse 1 bis 3, geschrieben steht. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die von der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und wie es Jerusalem ginge. Und sie sprachen zu mir, die übrig geblieben sind von der Gefangenschaft, sind dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerbrochen und seine Tore mit Feuer verbrannt. Wer vor 14 Tagen hier im Gottesdienst war, der erinnert sich vielleicht daran, dass ich da über das Buch Esther gepredigt habe. Esther, das spielt ungefähr um das Jahr 480 vor Christus. Hier im Buch Nehemia sind wir etwa 40 bis 50 Jahre später. Also Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus. Aber wir finden uns immer noch in Persien im Königspalast in Susa. Persien, das ist ja das heutige Iran. Der Iran ist seit Wochen in den Schlagzeilen. Eine große wirtschaftliche Krise war letztendlich der letzte Tropfen, der das Fass endgültig zum Überlaufen gebracht hat. Die Bevölkerung, sie ging auf die Straße, sie protestiert, sie will nicht mehr unter dieser islamistischen Terrorherrschaft leben. Und nun seit gestern ist Krieg und man könnte eigentlich sagen, fast im gesamten Nahen Osten. USA und Israel haben den Iran nun angegriffen, um deren Atomprogramm zu unterbinden und gleichzeitig die Freiheit des Volkes dort sicherzustellen. Zu Beginn dieser Predigt, da bitte ich uns alle, uns, denen es so gut geht und die wir in Freiheit leben dürfen, bitte beten wir für die Menschen im Iran, für die Zivilbevölkerung im Iran, insbesondere für sie, die nun leiden, schon seit Wochen eigentlich leiden. Und beten wir auch für unsere Glaubensgeschwister dort, dass sie standhaft bleiben im Glauben. Dass sie auch die Gelegenheiten, die sich ihnen bieten, nutzen, um den Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Seht ihr, das einzige wirkliche Heilmittel für diese Welt ist nicht Politik und Diplomatie. Das einzige Heilmittel lautet Jesus Christus. Also bitte lasst uns beten für die Menschen im Iran. Damit zurück in den persischen Königspalast. In Susa. Nehemia bekommt Besuch. Und hier sehen wir, nicht immer ist Besuch etwas Positives. Manchmal ist es auch negativ. Man bekommt negative Nachrichten. So wie Nehemia von seinem Bruder Hanani und einigen anderen, die aus Juda mitgekommen waren. Nehemia erfährt, noch immer liegt die Stadtmauer Jerusalems in Trümmern. Noch immer sind die Tore nicht wieder errichtet und eingesetzt worden. Nach so langer Zeit, so viele Jahrzehnte waren vergangen, seit der babylonische Herrscher Nebukadnezar um das Jahr 600 vor Christus insgesamt dreimal vor die Tore der Stadt gezogen war, die Stadt belagert hatte und Tausende in die Verbannung ins Exil nach Babylon geschleppt hatte. Und noch immer liegt die Stadt im Grunde in Trümmern. Wie geht es weiter? Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und schrecklicher Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte. Und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst: Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber bekehrt zu mir und haltet meine Gebote und tut sie, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an des Himmels Ende, euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, dass mein Name da selbst wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Ihr Lieben, Nehemia wird traurig über die Botschaft, die ihn erreicht. Er weint und fastet tagelang. Aber, und das ist die erste Beobachtung in diesem ersten Kapitel, er resigniert nicht. Er verzweifelt nicht. Vor kurzem habe ich eine Statistik gelesen, jeder vierte Deutsche leide unter Depressionen. Was für eine erschreckende Statistik. 25% der Bevölkerung, und die Dunkelziffer liegt vermutlich sehr viel höher. Dann dachte ich erst recht an Nehemia, denn was tut er gegen Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, gegen Resignation und aufkommende Depression? Er fällt auf seine Knie und er betet zu dem Gott des Himmels. Er gibt nicht auf, er weiß, da wo Gott ist, ist immer Hoffnung. Und manchmal, da fällt uns das schwer, das zu glauben, das anzunehmen, im Herzen zu verstehen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Und doch bleibe ich dabei, es ist genau so. Und Nehemia weiß das. Also betet er tagelang, er gibt nicht auf. Und er erinnert Gott an seine Verheißungen. Allerdings nicht, bevor er Folgendes getan hat, um Vergebung zu bitten. Das ist im Grunde der wichtigste Schritt, wenn ich vor Gott trete, zu sagen: Bitte Herr, vergib mir meine Schuld. Und Nehemia, er weist nicht von sich weg auf all die anderen. Er sagt nicht, die da waren es. Das restliche Volk, ich habe damit nichts zu tun, ich wasche meine Hände in Unschuld. Nein, ihr habt es gehört, er sagt, ich und meine Väter haben auch gesündigt. Ich dachte bei mir selbst, ist uns das bewusst, dass auch wir Schuld auf uns geladen haben vor Gott? Jeder von uns hier, ganz egal was immer es ist. Und haben wir auch den Charakter und die Größe wie Nehemia zu sagen, ja, ich bin schuldig, nicht nur all die anderen, ich selbst bin schuldig vor Gott. Da ist mir ein Bild in den Sinn gekommen, der Heilige Geist hat das geschenkt. Jeder schlechte, jeder perverse Gedanke, jedes verletzende, unnötige Wort aus unserem Mund, jede Handlung, jede Tat, die Gottes Wort zuwiderläuft, wird im Grunde zu einem Stein in einer Mauer, die immer höher und breiter wird, je länger wir nicht für unsere Schuld um Vergebung bitten. Ihr Lieben, es gibt Menschen, die leben ein ganzes Leben lang nach dem Motto, ist doch nicht so schlimm. Wir kehren das einfach mal unter den Teppich. Schwamm drüber. Lassen wir Gras über die Sache wachsen. Aber ihr Lieben, Schuld, die ich einfach nur unter den Teppich kehre, ist doch nicht vergeben. Und sie ist vor den Augen Gottes auch nicht verborgen. Schuld wird erst in dem Moment vergeben, in dem ich sie bekenne. Und das tut Nehemia. Wir kommen später noch einmal darauf. Anschließend erinnert er Gott an seine Verheißungen. Er bekennt, ja, unsere Strafe hat uns zurecht getroffen. Jahrhundertelang hatte Gott vorgewarnt, jahrhundertelang durch seine Propheten zur Umkehr und zur Buße gerufen, aber das Volk wollte nicht hören. Und dann kam das Gericht in Form des babylonischen Exils. Aber Nehemia sagt auch, du hast zugesagt, Herr, wenn wir dir die Treue wieder halten, oh, dann wirst du uns wieder sammeln an dem Ort, den du verheißen hast, dass da selbst dein Name wohnen solle. Und ich bin mir nicht sicher, ob Nehemia in dem Moment schon wusste, was er hier eigentlich ausspricht. Denn das babylonische Exil war ja nicht die letzte Zerstreuung der Juden. Die letzte Zerstreuung geschah 70 nach Christus, nachdem die Römer Jerusalem zerstört hatten und sich die Juden tatsächlich über die gesamte Welt zerstreuten. Fast 1900 Jahre lang waren die Juden verfolgt und gedemütigt auf der ganzen Welt. Aber der große Prophet Jeremia hatte schon etwas angekündigt und bei diesen Versen, da läuft es mir immer wieder und immer noch eiskalt über den Rücken und vielleicht geht euch das ähnlich. Jeremia hatte 700 Jahre vor Christus gelebt und er kündigte an, im Namen Gottes, Jeremia 16 ab Vers 14 geschrieben steht, darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Israeliten geführt hat aus dem Lande des Nordens, das ist Babylon, und jetzt kommt's, und aus allen Ländern, wohin er sie verstoßen hatte, denn ich will sie zurückbringen in ihr Land, das ich ihren Vätern gegeben habe. Ihr Lieben, ist es nicht ein Privileg, dachte ich bei mir selbst, dass wir in einer Zeit leben dürfen, in der sich Jahrtausende alte biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt. Gott sammelt sein auserwähltes Volk im gelobten Land, nicht irgendwo auf dieser Welt. Er sammelt es genau dort, im heiligen Land, das er schon Abraham versprochen hatte. Und ihr Lieben, ich sage es ganz deutlich und dem einen oder anderen mag das nicht schmecken. Wem gehört dieses Land im Nahen Osten? Nun, es gehört Israel. Denn wer hat es gemacht und wer hat die Grenzen gesetzt und wer hat das bestimmt? Der lebendige Gott selbst. Es gehört nicht den Arabern, es gehört nicht den Palästinensern, es gehört Israel und niemandem sonst. Das sagt die Bibel. Und Gott sagt nichts von dem, was an seinem Volk im Moment geschieht und was geschehen ist in den vergangenen Jahrhunderten, auch in diesem Land übrigens, bleibt ungesühnt. Und ich werde mich nicht gegen Israel wenden und ich rate euch dringend, bleibt an der Seite des auserwählten Volkes Gottes. Nun, Nehemia erinnert an die Verheißungen Gottes, du wirst uns zurückbringen in dieses Land. Und dann tut er noch etwas. Er sagt, bitte lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Nehemia ist drauf und dran, vor den persischen König zu treten und darum zu bitten, nach Jerusalem ziehen zu dürfen, um die Stadtmauern wieder errichten zu können. Aber er weiß ganz genau, an Gottes Segen ist alles gelegen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Das kommt uns manchmal relativ leicht über die Lippen, stimmt's? Aber glauben wir das auch? Und ich habe das Ganze für mich selbst einmal erweitert. Das trifft ja in unser aller Leben zu. Ob wir das nun sehen wollen oder nicht. Am Ende liegt alles daran, dass Gott seinen Segen dazu gibt. Du magst eine tolle Arbeitsstelle haben. Und du hast sicherlich auch in der Schule dafür gelernt oder im Studium oder der Ausbildung. Und das möchte ich gar nicht kleinreden. Aber am Ende ist es doch Gottes Gnade. Dass dein Konto gefüllt ist, Gottes Gnade. Dass dein Kühlschrank voll ist, Gottes Gnade. Dass deine Familie gesund ist, Gottes Gnade. Und dann zeigt mir der Heilige Geist ein unglaubliches Beispiel. Er führt mich in das Buch Hiob, an dieser Stelle im Buch Nehemia, da kommt eine Verknüpfung in das Buch Hiob. Was hat Hiob erlebt? Viele von uns wissen das. Der reichste Mann, der damals gelebt hat, und er verliert auf einen Schlag alles. Obwohl er doch gottesfürchtig war und an Gott festhielt. Und dann verliert er seinen gesamten Besitz, seinen Reichtum, seine Viehherden, seine Kinder sterben. Und er kann nichts tun. Aber wisst ihr, was dieser Mann dann sagt? Er sagt, der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Und ich wünsche uns, ihr Lieben, ganz egal, was uns in diesem Leben widerfahren mag, dass wir diese Herzenshaltung des Hiob dann auch übernehmen können, wenn es uns einmal schlecht und dreckig geht, wenn wir krank sind oder vor großen Schwierigkeiten stehen, wenn uns etwas weggenommen wird, was uns eigentlich lieb und teuer ist, dass wir dann ehrlich sagen können, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Und dennoch sei der Name des Herrn auf ewig gelobt. Tatsächlich darf Nehemia erleben, der Herr schenkt Gnade. Und vor dem König, da tritt er für sein Volk ein, also Nehemia tritt für die Juden ein, er darf nach Jerusalem ziehen und die Menschen machen sich daran, voller Freude die Mauern wieder aufzubauen. Aber recht schnell, da formiert sich der Widerstand. Wir können heute nicht die gesamte Geschichte durchgehen, ich kürze etwas ab, aber wieder einmal mache ich euch Mut, nehmt euch die Zeit, es sind 13 Kapitel, lest dieses biblische Buch, auch das lohnt sich, genau wie Esther. Ich werde jetzt nicht abfragen, wer Esther gelesen hat, aber ich mache euch Mut, lest Gottes Wort, so wunderbar ein Gottes Wort zu lesen. Dann erfahren wir verschiedene Namen, das ist Sanballat, das ist Geshem der Araber und Tobia. Tobia ist ein einfacher Knecht. Aber wir wissen aus außerbiblischen Quellen, außerbiblische Quellen wohlgemerkt, dass es all diese Männer tatsächlich gegeben hat. Wir haben es hier mit historischen Persönlichkeiten zu tun. Das ist keine Erfindung. Die Bibel wird bestätigt von außerbiblischen Quellen. Und darin lesen wir übrigens, und das ist ganz spannend, diese Männer, diese zwei Männer, Sanballat und Geshem der Araber, das ist nicht irgendjemand. Das ist nicht Kreti und Pleti, Hinz und Kunz. Nein, Sanballat war ein Statthalter und Geshem der Araber ein Stammesfürst, also im Grunde so etwas wie ein König über ein Volk. Das heißt, der Widerstand gegen die Juden formiert sich von ganz oben. Der kommt nicht von unten, der kommt von ganz oben. Und auch das erleben wir heute, wie spannend. Wir erleben heute, dass sich der Widerstand gegen die Juden von ganz oben formiert. Europäische Politiker, nicht durch die Bank, aber sehr viele sind gegen Israel, anstatt für Israel. Und noch einmal, ihr Lieben, Gottes Volk ist Gottes Augapfel, das sagt der Herr. Und er sagt, wer mein Volk antastet, der tastet meinen Augapfel an. Noch einmal, ich möchte nicht vor Gottes Thron stehen und mich für irgendetwas rechtfertigen müssen gegen Israel. Gott wird das nicht ungesühnt lassen. Keine antisemitische Äußerung, keine antisemitische Parole auf den Wänden in unseren Straßen. Nichts bleibt bei Gott ungesühnt. Niemand, der Hand anlegt an die Juden, wird dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Das muss uns bewusst sein. Also, der Widerstand formiert sich, aber es geht relativ moderat los mit Hohn und Spott. Ein bisschen Gelächter hier und da, Augen verdrehen. Auch das kennen wir heute als Nachfolger Jesu, dass man uns mal belächelt. Ja, wer glaubt denn heute noch an Jesus? Tatsache ist leider nicht mehr viele in diesem Land. Wenn man sich die Statistik ansieht, dann sind wir nur noch dem Namen nach christlich. Unter 50% der Bevölkerung hier in Deutschland glaubt überhaupt noch an die leibhaftige Auferstehung Jesu. Ihr Lieben, wir müssen uns nicht mehr vormachen. Lügen wir uns bitte nicht mehr in die Tasche. Wir sind kein christliches Land mehr. Und viele von denen, die sich Christen nennen, sind wahrscheinlich nicht mehr als eine Akte im Pfarramt. Auch da müssen wir uns nichts vormachen. Und der Widerstand gegen Jesus erwächst und er formiert sich. Ich habe vor kurzem in meinen Flitterwochen ein Buch gelesen. Es klang so spannend, war ein Roman. Da ging es um Jesus aus der Sicht eines Holzbalkens des Kreuzes. Also es war eine interessante Geschichte, was der Holzbalken alles erlebt hat. Aber schon auf den ersten Seiten, da behauptet der Autor, Jesus sei nicht durch den Heiligen Geist gezeugt worden, sondern Jesus sei im Grunde das Produkt der Vergewaltigung durch römische Legionäre. Und dann geht es weiter im Konjunktiv. Also das wird nur angedeutet, das muss ich fairerweise dazu sagen. Aber zwischen den Zeilen kommt es schon heraus, dass Jesus wohl öfter im Bordell war bei Maria Magdalena. Ihr Lieben, ja, wo sind wir denn hingekommen? Stellt euch einmal vor, wir würden etwas gegen Mohammed sagen. Ja, da würde ein Aufschrei durch dieses Land gehen und die Politiker würden wochenlang nicht zur Ruhe kommen. Wie kann man nur intolerant sein? Aber wenn jemand den Namen unseres Herrn Jesus Christus in den Schmutz zieht, ganz offen, dann traut sich keiner von uns seinen Mund aufzumachen. Warum? Warum? Schrecklich. Aber der Widerstand wächst weiter und weiter, auch hier im Buch Nehemia. Und dann lesen wir in Kapitel 4. Als aber Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Wunden der Mauern Jerusalems heilten, weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig und verschworen, sich alle miteinander hinzuziehen, um gegen Jerusalem zu kämpfen und dort Verwirrung zu stiften. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Und das Volk von Juda sprach, die Kraft der Träger ist zu schwach und da ist zu viel Schutt. Wir schaffen es nicht, an der Mauer zu bauen. Unsere Widersacher aber dachten, sie sollen es nicht erfahren noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie töten und dem Werk ein Ende machen. Als nun die Juden, die nahe bei ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagten von all den Plänen, die sie gegen uns ersannen, da stellte ich unten an die Orte hinter der Mauer, an den offenen Stellen, das Volk auf nach seinen Geschlechtern, mit Schwertern, Spießen und Bogen. Und als ich sie besah, machte ich mich auf und sprach zu den Vornehmen und Vorstehern und dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den Herrn, der groß und schrecklich ist, und streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Als aber unsere Feinde hörten, dass es uns kund geworden war und Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle zur Mauer zurück, ein jeder zu seiner Arbeit. Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit, und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Und die da Lasten trugen, arbeiteten so. Mit der einen Hand taten sie die Arbeit und mit der anderen hielten sie die Waffe. Und ein jeder, der baute, hatte sein Schwert um die Lenden gegürtet und baute so. Und der die Posaune zu blasen hatte, stand neben mir. Jetzt sind wir genau an der Stelle, die ich in meiner Einleitung bereits angedeutet hatte. Der Widerstand steigert sich so sehr, bis die Feinde beschließen, jetzt ziehen wir zur Mauer und bringen alle Juden einfach um. Wie schrecklich eigentlich. Ich habe mir das einmal bildlich vorgestellt oder versucht, mir das vorzustellen, wie die Arbeit ins Stocken kam, weil sie mit einer Hand, also die Juden mit einer Hand, ein Schwert oder einen Spieß halten mussten und mit der anderen konnten sie nur bauen. Also Mörtel auftragen und dann einen Stein auf den anderen setzen. Weil sie zu jeder Zeit einen Angriff fürchten mussten. Aber, und das habt ihr gehört, Gott vereitelt diesen Plan der Feinde Israels. Am Ende kommt es nicht dazu, weil Gott größer ist als menschliche Pläne. Vor allem auch als Pläne gegen sein Volk. Es ist seine Stadt. Und wir lesen in den folgenden Kapiteln, ja, die Mauer wird wieder aufgebaut und das Volk bricht in große Freude und Jubel aus. Was für eine Leistung, die Gott durch seine Gnade auch geschenkt hat. Die Stadtmauern wieder aufgebaut, die Tore wieder eingesetzt. Das Volk kann wieder an dem Ort leben, in der heiligen Stadt, die Gott seinem Volk zugesagt hatte, schon Jahrhunderte zuvor. Und damit sind im Grunde die Probleme von außen beseitigt. Aber am Ende des Buches macht sich Nehemia noch daran, die Probleme von innen anzugehen. Und die sind fast, wenn ich mir das überlege, schwerwiegender. Drei Probleme sind es, die Nehemia offen ansprechen muss. Das erste Problem betrifft die Priester und Leviten, die nicht mehr versorgt worden waren. Das Gesetz Gottes lautete an sein Volk, versorgt mir die Priester und die Leviten mit der Abgabe eures Zehnten. Denn die Priester und Leviten, sie hatten kein eigenes Land. Sie konnten nicht für sich selbst sorgen. Sie waren darauf angewiesen, dass andere ihnen das gaben, was Gott gesagt hatte. Aber die Abgabe des Zehnten an die Priester und Leviten war eingestellt worden. Die Israeliten taten das nicht mehr. Und so mussten die Leviten schauen, wo sie blieben und sich selbst irgendwie um ihren Lebensunterhalt kümmern. Nehemia tritt diesem ersten Problem entgegen und er sagt, stellt das auf der Stelle ein, lasst das sein. Gott hat diese Männer berufen, Gott hat sie bestellt. Gebt ihnen, was ihnen nach Gottes Ratschluss zusteht, damit sie den Dienst treu tun können. Sie können nicht nebenbei noch etwas anderes tun. Das ist das Problem 1. Problem 2. Im Innersten des Tempels gab es verschiedene Kammern, in denen auch Opfergaben und so weiter aufbewahrt worden sind oder die Schaubrote. Und eine dieser Kammern, die heilig waren in den Augen des Herrn, war einem Ausländer zur Verfügung gestellt worden, der sich darin im Grunde heimisch einrichten konnte, mitten im Tempel. Und Nehemia sagt, das kann doch nicht wahr sein. Das geht nicht. Stellt das auf der Stelle ein. und die Kammer wird leergeräumt und Nehemia räumt sie wieder ein mit den Gegenständen, die ihren Platz darin finden sollten, nach dem Willen Gottes. Dann habe ich daran gedacht, wie ist das denn heute? Ihr Lieben, zwei Beispiele sind mir eingefallen, wenn ich auf die Gemeinden und Kirchen in diesem Land blicke. Was wir erlebt haben, auch schon in dieser Stadt, dass Kirchen dazu einladen, in ihre Gemeinderäume mit den Muslimen Fastenbrechen zu feiern. Und ich sage euch heute, das geht nicht. Es geht nicht. Bei allem Respekt für diese Menschen. Aber wir müssen nicht unsere Räume einer anderen religiösen Gruppierung zur Verfügung stellen, dass sie ihre Feste darin feiert. Und wir müssen schon gar nicht dabei mitfeiern aus einer vollkommen falsch verstandenen Toleranz heraus. Das geht nicht. Völlig unmöglich. Friedensgebete, die allgemein formuliert sind zu irgendeinem, in Anführungszeichen, Gott, von dem du gar nicht mehr weißt, wer ist das eigentlich, die können, müssen und dürfen wir nicht mitsprechen, ihr Lieben. Das geht nicht. Unser Gottesbild ist durch Jesus Christus ganz anders gefüllt als das eines Moslems. Ein Moslem glaubt nicht an Jesus als Sohn Gottes. Ein Moslem glaubt nicht einmal daran, dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist für deine Schuld. Wie bitte sollen wir gemeinsam beten, ihr Lieben? Das geht nicht. Warum verbiegen wir uns immer wieder? Warum? Wo ist unser christliches Rückgrat? Für Jesus. Und noch einmal, damit mir keiner hier einen Strick draus dreht, das geht nicht gegen die Menschen. Aber es geht gegen gemeinsame Praktiken, die nicht möglich sind. Sie sind es einfach nicht. Und dann habe ich vor kurzem gesehen, wie christliche Kirchen sich öffnen und dann wird im Gottesdienst Pool Dance veranstaltet oder Pool Dance, ich weiß gar nicht mal, wie man das ausspricht. Da tanzen leicht bekleidete Frauen an einer Stange. Ihr Lieben, was für ein Wahnsinn! Ich meine, wenn du das nötig hast, dann schaust du dir bei YouTube an oder geh in die entsprechenden Etablissements, aber lass das doch nicht in einer Kirche zu. Was ist los in diesem Land? Und die Begründung der Pfarrerin war, ja, wir wollen die Menschen wieder in die Kirchen locken. Ja, herzlichen Glückwunsch. So willst du die Menschen in die Kirche locken? Mach dich nicht lächerlich, bei allem Respekt. Das geht nicht. Es geht nicht. Und ich weiß, für den einen oder anderen ist es zu hart. Aber lest einmal die Bibel, lest einmal das Buch Nehemia. Und dann seht ihr auch bei dem letzten Problem, das Nehemia angeht, Kapitel 13, wir hören auf ein paar Verse. Zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die Frauen genommen hatten aus Aschdod, Ammon und Moab. Und die Hälfte ihrer Kinder sprach Aschdodisch oder in der Sprache eines der anderen Völker. Aber Jüdisch konnten sie nicht sprechen. Und ich schalt sie und fluchte ihnen und schlug einige Männer und packte sie bei den Haaren und beschwor sie bei Gott. Ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für eure Söhne oder euch selbst nehmen. Hat nicht Salomo, der König von Israel, ihretwegen gesündigt? Und war doch unter vielen Völkern kein König ihm gleich. Und er war seinem Gott lieb. Und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Selbst ihn verleiteten die ausländischen Frauen zur Sünde. Und von euch muss man das hören, dass ihr ein so großes Unrecht tut und unserem Gott die Treue brecht, indem ihr ausländische Frauen nehmt. Am Ende des Buches Nehemia wendet sich Nehemia gegen die Mischehen. Und er sagt ganz klar, auch das geht nicht. Und manche der Juden sondern sich dann ab. Sie packen sozusagen ihre Familien ein und gehen. Sie verlassen Jerusalem, weil sie das nicht können. Sie wollen sich nicht trennen von ihren ausländischen Frauen. Aber Nehemia erwählt ein eindrückliches Beispiel, ganz bewusst. Er nennt den König Salomo. Dieser Mann hatte 1000 Frauen. Und etliche von ihnen waren ausländische Frauen. Und verführten selbst diesen weisesten König, der aus Gottes Gnade jemals gelebt hat, zur Sünde des Götzendienstes. Nicht einmal ein König ist vor Sünde gefeit, also wehret den Anfängen. Und Nehemia sagt, das geht nicht. Und du musst dich entscheiden. Und manchmal, da sind diese Entscheidungen ganz radikal. Aber Nehemia weiß, es gibt keine gesegnetere Ehe als die zwischen zwei Menschen, die am selben Strang ziehen. Und das sagt ja auch das Neue Testament. Paulus sagt das ganz deutlich. Und ich darf es erleben, wie schön es ist, in einer Ehe zu leben, wo man am selben Strang zieht, wo man sich auch gemeinsam Zeit nimmt, um Bibel zu lesen. Und ich mache euch Mut, tut das auch als Ehepaar. Nicht nur jeder für sich, macht es gemeinsam. Und wie oft habe ich schon gehört, na Ben, ich habe keine Zeit, wir sind beide berufstätig und so weiter. Das glaube ich dir, sind wir auch. Aber 5 Minuten am Tag, wenn ich meiner Frau vorlese oder sie mir, dann sind das 5 oder 10 Minuten am Tag, je nach Länge des Kapitels. Und bitte sag mir nicht, du hast keine Zeit für 5 oder 10 Minuten Bibel lesen, wenn du tagsüber 2 Stunden auf Instagram verbringst. Das passt nicht. Und ich mache uns Mut, weil ich es erleben darf, wie schön es ist, sich täglich Zeit zu nehmen, miteinander im Glauben zu wachsen. Probier das aus und du willst es nie mehr missen. Nie mehr. Und dann betet füreinander und segnet euch, bevor ihr das Haus verlasst und abends, bevor ihr wieder einschlaft. Wie schön ist das? Und Nehemia weiß darum, deswegen muss er diesen Missstand von innen beseitigen. Im Auftrag Gottes natürlich. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das bei uns? Erkennen wir die Gefahrenquellen der Sünde in unserem Leben? Was zieht uns weg von unserem Herrn Jesus? Da ist etliches eingefallen, ein paar Beispiele. Schau, du kannst nicht sonntags 1,5 Stunden im Gottesdienst sitzen und montags am Stammtisch über andere Menschen herziehen und über sie ablästern, das geht nicht. Sondere dich ab von dieser Gruppe oder sei Zeugnis am Stammtisch. Das wäre noch besser, als einfach zu gehen. Zeugnis zu sein für Jesus, nicht über perverse, dreckige Witze zu lachen. Nicht Klatsch und Tratsch und Gerüchte zu verbreiten, von denen man nicht einmal weiß, ob sie wahr sind. Ich habe mir sagen lassen, das passiert sogar in der Gemeinde Jesu. Schade drum. Aber tu das nicht. Sei Zeugnis und Salz und Licht für deinen Herrn. Schau, du kannst nicht montags in der Gebetsstunde sitzen für 1 Stunde und dienstags bis sonntags Pornografie konsumieren. Das ist unmöglich. Schau, du kannst nicht mittwochs in die Bibelstunde gehen und die restliche Woche einem antigöttlichen Ernährungskult frönen. Also bitte versteht mich nicht falsch. Ernährt euch gesund, macht Sport, alles gut. Wir haben auch wieder damit angefangen, gestern 5 Kilometer, war wunderschön. Und wir wollen heute gleich weitermachen. Aber ihr Lieben, in dem Moment, in dem das alles einen höheren Stellenwert einnimmt als unser Herr Jesus Christus, da wird es gefährlich. Also lasst uns mit der Hilfe unseres Herrn Jesus Gefahrenquellen erkennen und rigoros beseitigen. Um ein heiliges Leben zu führen, für unseren Herrn. Er ist es wert. Er ist es wert, dass man radikale Entscheidungen trifft. Die mögen schmerzhaft sein, aber am Ende richtig und wohltuend für dein Leben und zu seiner Ehre dienen sie erst recht. Und damit kommen wir noch einmal zurück zum Anfang und damit schließe ich, denn es kann sein, dass du hier bist und du hast das alles noch nie so deutlich gehört. Du hörst vielleicht auch zum ersten Mal davon, dass eine Schuldmauer zwischen dir und Gott steht. Und du kannst sie nicht einreißen. Du hast gar nicht das Werkzeug dazu. Und wenn du bis heute nicht zu Jesus gekommen bist, dann ist die Mauer schon so dick und so breit und so hoch, dass du es erst recht nicht schaffst. Und was ist die Lösung? Da ist die Lösung. Seht ihr, und dann wird das Blut unseres Herrn Jesus Christus, das am Kreuz floss, zu einem Schwall, der diese Mauer deiner Schuld einreißt. Und zwar so gründlich, dass keiner sie jemals wieder aufbauen kann. Und was musst du dafür tun? Beweisen, dass du besser werden kannst? Nein, schaffst du auch nicht. Habe ich versucht, dutzende Male. Klappt nicht. Öfter in den Gottesdienst kommen? Nee. Wäre schön, wenn du hier bist, sollst du. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Entscheidend ist zuerst einmal. Keine religiöse Praxis, kein Ritual, das du ausführen kannst, kein Kerzenanzünden in der Kirche. Entscheidend ist, dass du kommst und so wie Nehemia sagst, ich, Benjamin Klamt, ich habe gesündigt. Ich war ungeduldig, ich war lieblos, ich war egoistisch. Was ist es bei dir? Steuerhinterziehung, Drogenkonsum, Ehebruch, was auch immer es ist. Bekenn es. Und dann erinnere Gott an seine Verheißung. Und was steht geschrieben? In 1. Johannes 1 steht geschrieben, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, was immer es ist, bring es heute zu Jesus und dann sei frei davon. Und die Last von deinen Schultern genommen, jede Bürde deines Lebens auf den Schultern unseres Herrn Jesus Christus. Willst du das annehmen? Dann komm und lebe in seiner Gegenwart und zu seiner Ehre. Gelobt sei unser Herr Jesus Christus in seinem Namen. Amen.